Micro Europa.
Sounds. Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Pia Eschenbach. Die heutige Sendung widmet sich ganz dem Thema der Demokratie. Während es für uns in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, an politischen Entscheidungen teilhaben und auf ein unabhängiges, faires Gericht vertrauen zu dürfen, kann die Bevölkerung anderer Länder das nicht gerade behaupten. In dieser Ausgabe werden wir ganz verschiedene Einblicke zum Thema bekommen. Es soll um das Engagement von mutigen Aktivistinnen gehen, die für die Freiheit ihres Landes ihre eigene Freiheit aufs Spiel setzen. Und auch die Arbeit der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hier vor Ort in Tübingen wird Thema sein. Ja, Musik soll dabei natürlich auch nicht zu kurz kommen und den Anfang macht jetzt gleich Beyoncé mit Formation.
It's corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama.
I like my baby hair with baby hair and afro. I like my Negro nose with Jackson 5.
Sauce in my bag, swag.
I see it, I want it. I stunt yellow, want it. I dream it, I work hard. I grind till I own it. I twirl on the middle. Albino, alligator. El Camino with the Cielo. Sipping Cuervo and no chill out. Sometimes I go out.
I go out.
I go hard.
I go hard.
Yeah, what's mine?
Hey, what's mine?
I'm a star.
I'm a star.
Cause I slay. I slay.
All this conversation, always stay gracious, best revenge is your paper.
Beyoncé mit Formation, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ein grobes Verständnis des Begriffs von Demokratie dürfte wohl jeder und jede haben. Aber wenn es darum geht, Demokratie in Worte zu fassen, merkt man schnell, wie vielschichtig und weitläufig der Begriff dann doch ist. Ich war mit dem Aufnahmegerät unterwegs und habe mal die TübingerInnen gefragt, was eigentlich deren Verständnis von Demokratie ist.
Für mich bedeutet es, in einer Demokratie zu leben, dass ich mich
frei äußern kann, meine Meinung ausdrücken kann, mich politisch betätigen kann.
Dass die Abläufe in einer Demokratie transparent sind und ich somit nachvollziehen kann, was Amtsträger machen und entscheiden.
Dass meine Stimme zählt, dass die Stimme der anderen so viel zählt wie die meinige.
Ich finde auch Toleranz und Inklusion sehr, sehr wichtig.
Rechtssicherheit, Schutz von Minderheiten.
Das Leben in einer vielfältigen und pluralen Gesellschaft, in der Minderheiten und marginalisierte Gruppen geschützt werden und ein solidarisches Miteinander herrscht.
Ich finde, es ist sehr oft sehr schwer, auch wenn man allen Menschen irgendwie mit Würde und Fairness gegenübertreten möchte, das dann auch zu tun und nicht anhand von Herkunft oder Bildungsstand oder politischen Einstellungen oder so schon voreingenommen zu sein. Das bedeutet Demokratie für mich, irgendwie auf den anderen offen und fair zugehen und dann gemeinsam einen Weg, ja, in die Zukunft finden.
Dass ich auf die Straße gehen kann, dazu zählt dann natürlich auch, dass die Presse ja nicht zensiert wird und frei berichten kann.
Und auch allen die Chance gibt, mitzureden.
Ich sehe es auf alle Fälle als sehr großes Privileg an, in einer Demokratie wohnen zu dürfen. Und es gibt mir Sicherheit zu wissen, dass unser Staat demokratisch ist.
Freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Transparenz, Respekt. Das bedeutet für die TübingerInnen, in einer Demokratie zu leben. Schauen wir aber doch mal rüber nach Russland. Dort sehen die Umstände, ja, ein wenig anders aus. Vor allem mit dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich Russland von der harten Autokratie in die Diktatur katapultiert. Im Jahr 2011 gründet sich dort ein feministisches Punk-Kollektiv. Pussy Riot setzen sich seit jeher für die Freiheit ihres Landes ein und machen sich damit nicht gerade beliebt. Wer sind Pussy Riot? Die Antwort gibt's jetzt bei Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle.
Maria Wladimirovna Aljochina, 34 Jahre, russische Staatsbürgerin, politische Aktivistin, Performance-Künstlerin, Mutter und vermutlich das bekannteste Gesicht der russischen Punk-Rock-Band Pussy Riot. In den Augen des Kremls eine Staatsfeindin. Die kirchen- und regierungskritische Punkrockband aus Moskau gründet sich 2011. Und zwar an dem Tag, an dem Putin seine erneute Kandidatur zum Ministerpräsidenten publik macht.
Wladimir Putin will wieder russischer Präsident werden.
Am Ende strahlen sie und bedanken sich bei den Tausenden im Saal. Russlands Tandem hat entschieden, für sich und für das ganze Land gleich mit. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie meine Kandidatur zum Präsidenten Russlands unterstützen, sagt Regierungschef Putin. Für mich ist das eine große Ehre.
Wladimir Putin wird Russlands nächster Präsident, daran zweifelt hier kaum jemand. Noch einmal zwei Amtszeiten, maximal 12 Jahre, könnte er an der Macht bleiben. Heute hat er Reformen für sein Land angekündigt. Doch wirkliche politische Veränderungen, mehr Demokratie etwa, sind nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre wenig wahrscheinlich.
Auch Pussy Riot sieht das als wenig wahrscheinlich oder eher unmöglich. Mit dem drohenden Amtsantritt Putins sehen sich die politischen Aktivistinnen in der Pflicht, auf die undemokratischen Machenschaften des Kreml, die Frauenfeindlichkeit, das autoritäre Regime, den exzessiven Nationalismus und die Einschränkung der Grundrechte noch vor den Wahlen aufmerksam zu machen. Denn die ohnehin schon prekäre bürgerrechtliche Freiheit der russischen Bürgerinnen und Bürger droht mit Putins Amtsantritt weiter zu zerbröckeln oder gar zu verschwinden. Das oppositionelle Kollektiv Pussy Riot tritt spontan an öffentlichen Orten wie Metrostationen oder dem Roten Platz auf. Erkenntlich geben sie sich dabei nicht. Gestrickte Sturmhauben in grellen Farben verdecken ihr Gesicht und wurden zu ihrem Markenzeichen. Die Videos ihrer Putin-kritischen Performances sind im Internet zu finden. Wie unerschrockene, starke Frauen sich mit Polizistinnen und Polizisten anlegen, mit Bengalos und Fahnen schwingend zum Aufstand rufen. Riot, Riot. Dann, im Februar 2012, folgt die Aktion, mit der Pussy Riot erstmals große internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. In Kleid und den gestrickten Sturmhauben, unangemessene Kleidung, wie es in der Anklage später heißen wird, überwinden sie die Absperrung und stürmen den heiligen Bereich der Christ-Erlöser-Kathedrale. Vor dem Altar spielen sie ihr Punkgebet und singen: Maria, Mutter Gottes, verjage Putin, verjage Putin. Sie fallen auf die Knie, verbeugen sich, treten zornig in die Luft, bewegen sich exzentrisch zur Musik. Mutter Gottes, die Freiheit ist gestorben. Mutter Gottes, werde eine Feministin. Scheiße, Scheiße, alles Gottes Scheiße. Befreie uns von Putin. Nicht mal eine Minute dauert es, bis sie von Sicherheitskräften davongezerrt werden. Mit ihrem Punkgebet prangert Pussy Riot die Verwobenheit der russisch-orthodoxen Kirche und Staat an. Blasphemie und Gotteslästerung. Rowdytum. Ein Skandal für die russisch-orthodoxe Gemeinde. Sie fühlen sich angegriffen, erniedrigt und ihrer Würde beraubt, so die Staatsanwältin.
Gott wird dich bestrafen. Du erfährst Gottes Strafe für diesen Auftritt. Für diese Verunreinigung des Amboss wird es die Gottesstrafe geben.
Doch bevor Gott sein Urteil sprechen wird, müssen sich Nadeshda Tolokonnikova, Jekaterina Samutsevich und Maria Aljochina erstmal vor Gericht behaupten. Gegen die drei Aktivistinnen wurde Anklage wegen grober Verletzung der öffentlichen Ordnung erhoben. Der Prozess verläuft, wie zu erwarten war. Willkürlich und entgegen den Menschenrechten. Die Anklagepunkte sind an den Haaren herbeigezogen und für die Angeklagten nicht nachzuvollziehen. Dann kommt der Verteidiger zu Wort, der die Macht der Justiz in Russland wie folgt beschreibt.
In Russland regiert die Gesetzlosigkeit. Eine Person, die angeklagt ist, muss dem Gericht die Stiefel lecken. Man soll bereuen und jedes Missverhalten zugeben. Die oder der Angeklagte soll weinen, sich selbst erniedrigen, seine eigene individuelle Meinung verleugnen. Die Regierung darf einen auseinandernehmen. Man wird zu einem Nichts. Erst dann fällt die Strafe glimpflich aus. Seit den Sowjetzeiten hat sich nichts geändert. Ich bin fertig.
Auch vor der Zeit als Aktivistinnen bei Pussy Riot haben sich die Frauen gegen Ungerechtigkeit eingesetzt. In der Doku Pussy Riot, A Punk Prayer, kommen ihre Eltern zu Wort. Marias Mutter erzählt.
Ungerecht, das war immer ihr Lieblingswort. Wenn sie etwas für nicht fair hielt, dann hat sie dagegen gekämpft. Nicht um sich selbst zu verteidigen, sie hat sich für andere eingesetzt. Wenn ich früher mit ihr über Politik geredet habe, wirkte sie nicht sehr interessiert. Und nun sehe ich, wie sie ihre ganze Seele in die Politik steckt.
Die ganze Seele in die Politik stecken und seine Freiheit dafür opfern. Eine mutige Entscheidung in einem Land wie Russland. Furchtlos geben sich die drei Angeklagten auch im Gerichtssaal noch, als sie ihr Schlussplädoyer vortragen. Eingesperrt in einem Glaskäfig halten sie an ihrer Intention fest, die Gesellschaft zu verändern und die Stimme der Stimmlosen zu sein. Maria Aljochina macht in ihrem Plädoyer auf die Willkür des Gerichts aufmerksam und bestätigt noch einmal ihre Furchtlosigkeit und auch die Bestimmtheit in ihren Aktionen.
Dieser Prozess ist typisch und spricht Bände. Der Regierung wird er noch für eine lange Zeit Peinlichkeiten bringen. Jeder einzelne Schritt war ein Hohn auf die Gerechtigkeit. Unsere Performance, die nichts weiter war als eine kleine, absurde Aktion, hat einen Schneeballeffekt ausgelöst, der in einer Katastrophe enden wird. Es ist die Regierung, die eine Maske trägt, wenn sie zu ihrem Volk spricht.
Maria Aljochina sagt, die Anklage sei lächerlich, ja verlogen und armselig.
Vor diesem sogenannten Gericht fürchte ich mich nicht. Sie können mir lediglich meine sogenannte Freiheit wegnehmen. Meine innere Freiheit kann mir niemand nehmen. Sie lebt in Worten und sie wird durch Glasnost weiterleben. Und in den Tausenden, die diese Botschaft hören, wird sie ebenfalls weiterleben, wenn sie nicht gleichgültig sind und sich in diesem Prozess ein Stück weit wiedererkennen.
Dann der Tag des Urteils, am 17. August 2012. Vor dem Gerichtsgebäude nimmt die russische Polizei zahlreiche, überwiegend friedlich Protestierende fest. Die Richterin verurteilt Maria, Nadeshda und Jekaterina wegen Rowdytum aus religiösem Hass zu 2 Jahren Freiheitsentzug in einem Straflager. Sie gehen in Berufung, erfolgreich bei Jekaterina. Sie bekommt 2 Jahre auf Bewährung. Aljochina und Cholokonikova müssen ihre Haft antreten. Das Urteil entfacht weltweit Protestaktionen. PolitikerInnen verurteilen das Strafmaß. Kunstschaffende wie Sting und Madonna fordern deren Freilassung und solidarisieren sich mit den AktivistInnen. Amnesty International bewertet das Urteil als erschütterndes, politisch motiviertes Unrecht. Ein harter Schlag gegen die Meinungsfreiheit in Russland. Doch das Straflager hat die Künstlerinnen keineswegs eingeschüchtert. Nach ihrer vorzeitigen Freilassung im Dezember 2013 organisieren sie wieder Protestaktionen, veröffentlichen weiterhin ihre regierungskritischen Punk-Songs, unterstützen den Kreml-Kritiker Nawalny. Die vorzeitige Entlassung aus dem Straflager diente laut den AktivistInnen einzig und allein als PR-Aktion. Eine Show des Kremls, um den Westen vor den Olympischen Winterspielen in Sotschi im Februar 2014 zu besänftigen. So sagen sie es dem unabhängigen russischen Fernsehkanal Dosht. Der Sender ist mittlerweile verboten. Im Sommer 2018 folgt eine weitere Aktion, die auf internationale Aufmerksamkeit stößt. Im Finalspiel der Fußball-WM am Austragungsort Russland stürmen 4 Pussy Riot-MitgliederInnen das Spielfeld. Verkleidet als russische PolizistInnen prangern sie die politische Lage des Landes an. Parallel zur Aktion fordern sie auf Facebook unter anderem die Freilassung politischer Gefangener und keine Festnahmen mehr bei Kundgebungen. Sie nutzen die weltweite Aufmerksamkeit der WM, um aufzuzeigen, dass die ausgelassene Stimmung, die Feiern und Lockerheit der Polizei während des World Cups in diesem Land nicht die Regel sind. Eine Aktivistin der Aktion wird zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Als Maria Aljochina dann im September 2021 auf Instagram zu Demonstrationen für den inhaftierten Kreml-Gegner Alexei Nawalny aufruft, muss sich die Aktivistin 1 Jahr Hausarrest unterziehen. Dann drohen die Behörden, den Hausarrest in einen mehrwöchigen Aufenthalt in einer Strafkolonie umzuwandeln. Im Mai 2022 ergreift die 33-Jährige die Flucht aus ihrem Heimatland. Auch weil Putin angekündigt hat, härter gegen Kritiker des Ukraine-Kriegs vorgehen zu wollen. Wie die Tagesschau berichtet, haben auch andere Mitglieder der Band Russland mittlerweile verlassen. Seit über 10 Jahren kämpft das Kollektiv nun unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit in ihrem Land. Selbst wenn sie nicht mehr vor Ort sind, hören sie nicht auf, ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Zuletzt in Form von Antikriegskonzerten in Europa. Wenn dein Herz frei ist, spielt es keine Rolle, wo du bist, meint Maria Aljochina in einem Interview mit der New York Times. Ja, und wie so ein Konzert genau aussieht, gibt's später hier bei eurem Tübinger Campusfunk zu hören. Weiter geht's jetzt aber erstmal mit ein bisschen Musik. Hier läuft jetzt Queen mit I Want to Break Free.
I want to break free. I want to But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free.
Und das war Queen mit I Want to Break Free. In der heutigen Sendung dreht sich alles rund um das Thema der Demokratie. Während wir hier in Deutschland das Glück haben, in einer funktionierenden Demokratie leben zu können, geht es in anderen Teilen der Welt ganz anders zu. Wir können uns auf unsere Rechte berufen und ein unabhängiges Gericht urteilen lassen. Aber wer schreitet denn dann ein, wenn einem Unrecht getan wird und man sich an niemanden wenden kann? Ein Verein, der ganz sicher jedem und jeder ein Begriff ist, ist die Amnesty International. Amnesty setzt sich für Menschenrechte weltweit ein, für die Meinungsfreiheit, für körperliche und geistige Unversehrtheit und gegen Diskriminierung. Auch bei der vorzeitigen Entlassung der Pussy Riot-Mitglieder war die Amnesty beteiligt. Ich hatte die Gelegenheit, Amnesty-Mitglied Dr. Joachim Lerchenmüller zur Arbeit als Menschenrechtsaktivist bei der Amnesty hier in der Ortsgruppe Tübingen zu befragen. Hallo Herr Lerchenmüller.
Guten Morgen.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Wunderbar. Ich würde Sie einmal kurz vorstellen. Und zwar sind Sie Pädagoge und lehren am Böblinger Otto-Hahn-Gymnasium, sind Oberstudienrat und arbeiten in Stuttgart am Lehrerseminar in der Ausbildung der StudienreferendarInnen. Außerdem engagieren Sie sich, und darum sollte es heute offensichtlich gehen, bei der Amnesty International hier in der Ortsgruppe Tübingen. Als eine Besonderheit der Amnesty in Tübingen zählt sicherlich auch die Zeitschrift Anklagen. Das Magazin erscheint viermal jährlich und existiert jetzt schon seit über 50 Jahren. Das ist eine ganz schöne Zeit. Darin wird über Menschenrechtsverletzungen aus aller Welt berichtet und Sie selbst sind Teil der Redaktion. So viel jetzt erstmal zu Ihnen, aber erzählen Sie doch mal, wie arbeitet die Amnesty International in Tübingen?
Amnesty International in Tübingen sind im Wesentlichen zwei Gruppen, zwei Ortsgruppen. Das eine ist die Amnesty Hochschulgruppe aus naheliegenden Gründen. Es gibt viele Studierende hier an der Universität und erfreulicherweise engagieren sich eine ganze Reihe von denen in der Menschenrechtsarbeit und sind eben im Rahmen von Amnesty International in einer eigenen Hochschulgruppe organisiert. Und daneben gibt es die sogenannte Anklagenredaktionsgruppe, die als eigene Ortsgruppe organisiert ist. Und wie Sie gerade richtig sagten, gibt seit rund 50 Jahren diese Ortsgruppe die Vierteljahresschrift Anklagen heraus und beschäftigt sich in ihren Ausgaben eben mit menschenrechtsrelevanten Themen. Das Ganze ist als ehrenamtliche Redaktion organisiert. Wir sind eine basisdemokratische Redaktion. Es gibt also keinen Chefredakteur oder Chefredakteurin, sondern wir unterhalten uns untereinander über die Themen, über die wir schreiben möchten und diskutieren die auch. Und dann setzt sich eben ein Mitglied der Redaktion jeweils hin und verfasst einen Beitrag und der wird dann gemeinsam gegengelesen, ein bisschen lektoriert und so füllen wir viermal im Jahr unser Heft mit zwischen 4 und 6 inhaltlichen Beiträgen und dazu kommen dann die sogenannten Briefe gegen das Vergessen, in denen wir eben möglichst viele Menschen auffordern, sich schriftlich oder per E-Mail an Regierungen oder Präsidenten zu wenden, um Hafterleichterungen oder die sofortige Freilassung von politischen Gefangenen zu erwirken.
Und gibt es da einen bestimmten Fokus, den Tübingen sich gesetzt hat bezüglich der Menschenrechtsverletzungen oder ist das das große Ganze, je nachdem, was gerade ansteht.
Das Schöne an unserer Redaktion ist, wie gesagt, dass sie basisdemokratisch ist. Und dass wir natürlich auch immer eine gewisse Fluktuation innerhalb der Redaktion haben, weil Studierende nach Tübingen kommen, uns kennenlernen, für 2, 3, 4, 5, 6 Semester mitarbeiten. Das heißt, über diese Fluktuation gibt es eine sehr breite Themenvielfalt. Und eben jedes Mitglied der Redaktion hat das Recht, über das Thema zu schreiben, das sie oder ihn interessiert.
Und mit welchen Themen wird sich im Moment ganz intensiv beschäftigt?
Grundsätzlich arbeitet schon jedes Mitglied der Redaktion eigenständig an ihrem oder seinem Beitrag und spricht zu irgendeinem Zeitpunkt eben das Thema ab, klärt das kurz ab, ob das in Ordnung ist. Bei einzelnen Themen gibt es manchmal irgendwie eine Nachfrage oder auch mal eine kontroverse Diskussion, weil eben jeder auch seinen eigenen professionellen Hintergrund hat. Auch das gehört eben zur Demokratie. Und zur Meinungsfreiheit eben auch innerhalb der Redaktion, dass eben unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in Bezug auf menschenrechtsrelevante Themen und Thematiken akzeptiert werden. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir zwar eine Amnesty-Ortsgruppe sind, aber die Anklagenzeitschrift kein offizielles Organ von Amnesty International ist, weil wir von Anfang an darauf bestanden haben, dass wir auch unabhängig von offiziellen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen oder inhaltlichen Positionen von Amnesty unsere Rechercheergebnisse und unsere Positionen vertreten können. Und das heißt, im Regelfall gibt es da keinen Dissens zwischen der Sektion Deutschland oder auch der internationalen Sektion und der Redaktion. Aber es ist durchaus möglich, dass es eben einzelne Themen gibt und einzelne Beiträge gibt, wo dann rückgemeldet wird von Seiten der nationalen oder internationalen Ebene, dass das jetzt nicht wirklich Amnesty-Position sei.
Werden daraus noch Konsequenzen gezogen oder ist es einfach, also passiert dann noch weiter was, wenn Sie sagen, das ist nicht die Position der Amnesty?
Ja, also im Idealfall ist es einfach die Kommunikation. Wir sind der Meinung, das ist jetzt nicht offizielle Amnesty-Position. Das ist der Redaktion dann meistens auch im Vorfeld schon klar. Und wie gesagt, das gehört zu unserem Verständnis von Demokratie und Meinungsfreiheit. Wir sind eben bewusst kein offizielles Organ von Amnesty und Amnesty muss es auch aushalten. Im Extremfall könnte das bedeuten, dass eben Amnesty sagt, nein, wir wollen nicht, dass Amnesty mit diesem Heft irgendwie in Verbindung gebracht wird. Aber ich glaube, diesen Fall gab es in all den Jahrzehnten, ich glaube, einmal, dass es ein Bestreben gab, die Auslieferung eines Heftes zu unterbinden. Das war aber rein zeitlich gar nicht mehr möglich. Die Hefte waren schon verschickt und lagen schon aus.
Und worum ging es da?
Jetzt erwischen Sie mich auf dem linken Fuß. Das war deutlich vor meiner Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Möglicherweise hatte es damit zu tun, dass es in früherer Zeit eine eiserne Regel war, dass die Ortsgruppen nicht über menschenrechtliche Fragen im eigenen Land berichten, um Amnesty-Mitarbeiter weltweit zu schützen. Das heißt, man engagiert sich, aber nie zu Themen eben des eigenen Staates oder der eigenen Gesellschaft, um einfach diesen überparteilichen Fokus und Anspruch auf diese Art und Weise zu dokumentieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Thema war, dass es damals im Zweifel um irgendeine RAF-Thematik ging und die Frage, ob Isolierung im Gefängnis, ob das nun Folter darstellt oder nicht. Aber ich spekuliere jetzt. Aber das wäre so ein mögliches Thema gewesen, wo es klar Schwierigkeiten gegeben hätte. Heute gibt es diese offizielle Trennung zwischen internationalen Themen und nationalen Themen in dem Sinne nicht mehr bei Amnesty.
Wie funktioniert denn dann da so eine Recherche, beziehungsweise einen Schritt vorher, wie werden die RedakteurInnen darauf aufmerksam? Wie erfahren sie von diesen Menschenrechtsverletzungen?
Das ist das Schöne an unserer Redaktion, dass wir eben relativ viel auch Studierende haben in der Redaktion und die bringen zum Teil ihre eigenen Studieninhalte mit. Also eben eine Studentin zum Beispiel, die Politikwissenschaft studiert, internationale Politik oder einen regionalen Fokus hat auf Lateinamerika zum Beispiel und die dann eben eine Hausarbeit geschrieben hat zum bestimmten Thema und realisiert, okay, da ist eine menschenrechtliche Dimension in diesem Thema und das möchte ich unabhängig von meiner wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit, möchte ich dazu eben auch einen Beitrag für die anklagende Redaktion schreiben. Das ist ein Weg, auf dem Themen zustande kommen. Jetzt bei den Leuten, die schon länger im Berufsleben sind, sind es eben oft irgendwie berufsrelevante Themen, dass es in meinem Fall zum Beispiel manchmal um Bildung geht, aber spielen oft einfach auch biografische Erfahrungen mit rein. Ich habe selbst längere Zeit im Nahen Osten gelebt und das heißt die ganze Nahost-Thematik und die Frage der Menschenrechte in den besetzten Gebieten, aber eben auch Demokratie und Menschenrechte im Staat Israel ist ein Thema, das mir persönlich wichtig ist. Und das sind dann so die Anlässe und Hintergründe, die einzelne Themen generieren.
Und sagen wir, ich habe jetzt als Redakteur das Thema gefunden, über was ich berichten möchte, habe da auch eine gewisse Grundlage an Wissen. Wie geht's dann weiter in der Recherchearbeit? Weil ich kann mir vorstellen, so ein Land, in dem Menschenrechtsverletzungen vorliegen, passieren, ist jetzt nicht super offen und berichtet darüber. Diese Informationen sind ja nicht unbedingt offen zugänglich. Da braucht man ja ein riesiges Recherchenetzwerk.
Ja, wir haben leider kein Reisebudget, also wir können unsere ReporterInnen nicht irgendwie ins Land selber schicken, um für ihren Beitrag zu recherchieren. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, auf interne Dokumente und Informationen von Amnesty International zurückzugreifen, die über das Intranet verfügbar sind. Denn Amnesty International macht ja nicht nur Öffentlichkeitsarbeit und öffentlichkeitswirksame Aktionen, sondern ist so wie Human Rights Watch und andere Menschenrechtsorganisationen weltweit natürlich auch sehr stark im Bereich der Recherche tätig und versucht eben Menschenrechtsverletzungen aufzudecken und zu dokumentieren und auf diese Rechercheergebnisse der Amnesty-MitarbeiterInnen vor Ort können wir zurückgreifen über das Intranet. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, auf öffentlich zugängliche Publikationen zurückzugreifen, die zum Teil im Internet verfügbar sind. Da stellt sich natürlich immer die Frage der Verlässlichkeit und der Quellenkritik. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel auf Rechercheergebnisse und offizielle Papers des Europäischen Parlaments zurückzugreifen oder des Europarats, die in Sachen Menschenrechte sehr, sehr engagiert sind und eben auch selber Kommissionen schicken, Abgeordneten, Delegationen schicken, die recherchieren im Auftrag des EU-Parlaments oder eben im Auftrag des Europarats, der parlamentarischen Versammlung dort. Und auch auf solche Informationen greifen wir zurück.
Ja, jetzt haben Sie gerade das Internet als Quelle schon angesprochen. Also man gerät ja sehr schnell auf viel Information und möglicherweise auch gefährliches Halbwissen. Wie wird das gegengecheckt?
Gegengecheckt wird es im Regelfall eben wirklich durch die Informationen, die wir verlässlich von Amnesty International selbst haben. Das heißt, wenn wir eben als Informationsgrundlage ein Dossier von Amnesty International haben, dann werden da zum Beispiel ja auch Menschenrechtsorganisationen oder zum Beispiel Umweltschutzgruppen vor Ort in bestimmten Ländern genannt. Und dann suchen wir im Netz gezielt nach Informationen, die diese Gruppe ins Netz gestellt hat. Ja, und das heißt, das ist dann immer schon mal ein Anlass oder ein Referenzpunkt. Wir haben verlässliche, belastbare Informationen über die Zuverlässigkeit einer bestimmten Gruppe in einem bestimmten Land. Diese Zuverlässigkeit und inhaltliche Belastbarkeit garantiert Amnesty International durch seine Recherchen. Und dann suchen wir dann zum Beispiel eben über das Internet und soziale Kanäle nach Informationen, die diese Gruppe dann selbst über diese Kanäle sendet.
Dr. Joachim Lerchenmüller zur Recherche und redaktionellen Arbeit des Magazins Anklagen der Amnesty-Ortsgruppe hier in Tübingen. Hier geht's dann auch gleich weiter mit einem zweiten Teil des Interviews. Davor aber erstmal eine kleine musikalische Unterbrechung mit Ain't No Rest for the Wicked von Cage the Elephant.
You wanna... of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone, or could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice, and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me, and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh, no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. Your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you can have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. Oh no, there taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back, though you know we wish we could.
Micro Europa.
Bringing Young Europe together.
Herzlich willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Amnesty International hat weltweit schon viele Erfolge zu verzeichnen gehabt. Zum Beispiel wurden in Kolumbien dank jahrelanger Kampagnenarbeit im März 2022 Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 24 Monaten entkriminalisiert. Aber wie werden die inhaltlichen Themenschwerpunkte dieser Kampagnen überhaupt festgelegt? Das ist nämlich auf globaler Ebene gar nicht so einfach zu vereinbaren. Hören wir doch mal rein, was Pädagoge, Redakteur und Amnesty International-Mitglied Dr. Joachim Lerchenmüller mir dazu erzählt hat.
Gibt es da auch dann regelmäßig Treffen zwischen diesen ganzen Ortsgruppen oder wie stehen Sie da im Austausch mit der Amnesty als große Ganze?
Ja, also Amnesty selbst ist auch basisdemokratisch letztlich organisiert. Die einzelnen Ortsgruppen sind in Amnesty-Bezirken organisiert und es gibt regelmäßige Bezirkstreffen, wo dann eben gewählte oder delegierte VertreterInnen der Ortsgruppen hingehen, um sich auf Bezirksebene auszutauschen. Und dann gibt es die nationale Ebene. Und da gibt es jährlich Jahrestreffen, zu denen dann eben auch Delegierte aus allen Ortsgruppen gehen und dann eben politische Diskussionen führen, also politisch im Sinne von, in welche Richtung, welche Themenschwerpunkte sollte Amnesty die nationale Sektion festlegen für den kommenden Zeitraum oder eben Diskussionen darüber, wie man mit bestimmten Themenkampagnen, die von London, der Zentrale von Amnesty International, schnell vorgegeben sind, in welchem Maße man die implementiert in Deutschland, welche inhaltlichen Schwerpunkte man da setzt. Das sind so Themen, die dann in der nationalen Sektion besprochen werden.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass die Amnesty die Themenschwerpunkte politisch doch so ein bisschen in eine Richtung leitet.
Haben Sie richtig verstanden? Es ist natürlich in der Tat so, dass wie jede Organisation sie gezwungen sind, wenn sie medial wahrgenommen werden möchten und wenn sie wirksam sein möchten in ihrer Arbeit, dass sie Themenschwerpunkte und inhaltliche Schwerpunkte setzen müssen. Und da gibt es natürlich intern Diskussionen, ausgehend oft vom internationalen Sekretariat in London, aber eben auch aus den nationalen Sektionen kommt, welche Themen eben im Vordergrund stehen sollten. Und vor Jahrzehnten, in den 70er Jahren, war eine der ersten großen Kampagnen die Kampagne zur Abschaffung der Folter oder eben auch die Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe. Und da war ganz klar das Ziel, jetzt bei der Todesstrafe möglichst viele Staaten dafür zu gewinnen, so viel Druck zu erzeugen, dass sie offiziell auf die Todesstrafe verzichten, dass die aus der Verfassung gestrichen wird oder eben das Verbot der Todesstrafe aufgenommen wird in die Verfassung oder zumindest, dass Todesstrafe dauerhaft ausgesetzt wird. Und das war eine Kampagne, die durchaus erfolgreich war. Und eben dazu geführt hat, dass im Laufe der Jahre eben wirklich Dutzende von Staaten die Todesstrafe ausgesetzt oder offiziell sogar abgeschafft haben. Und aus genau diesem Grund gibt es eben solche inhaltlichen Schwerpunktsetzungen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, in welche Richtung entwickelt sich der demokratische Diskurs, nicht nur in der westlichen Welt, aber eben auch in der westlichen Welt. Und insofern ist das Thema Kolonialismus und Postkolonialismus ein Thema, das unter menschenrechtlichen Gesichtspunkten thematisiert wird. Aber eben auch das ganze Thema sexuelle Vielfalt und Diversität. Und das ist dann eben eine bewusste Entscheidung von Amnesty International als internationaler Organisation. Ja, wir machen sexuelle Vielfalt und Diversität zu einem menschenrechtlichen Schwerpunktthema.
Ja, da stelle ich mir das so vor, dass gerade in den letzten Jahren wahrscheinlich gerade der Themenschwerpunkt nochmal anders an Relevanz bekommen hat, als jetzt zum Beispiel ein anderes Thema, was jetzt in der Gesellschaft gerade nicht so relevant ist oder so brisant diskutiert vor allem.
Genau. Und da ist aber halt schon grundsätzlich das Problem, deswegen hatte ich das gerade eingeworfen, Stichwort westliche Welt. Da gibt es natürlich schon auch unterschiedliche Wertigkeiten und Schwerpunktsetzungen jetzt innerhalb der nationalen Sektion von Amnesty International. Und es gibt natürlich Amnesty-Gruppen im Nahen Osten, für die sind, wenn man so möchte, die Hardcore-Menschenrechtsthemen wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, also Abschaffung von Prügelstrafe, Abschaffung von Folter. Für die sind diese Themen massiv zentral. Und die haben zum Teil kulturell und historisch gesehen einfach auch eher eine ambivalente Haltung, zum Beispiel zum Thema Homosexualität. Und da stellt sich dann sehr schnell die Frage, okay, wie westlich ist dann eben eine global handelnde Organisation wie Amnesty International, zu deren Kern Aussagen ja gehört, dass die Menschenrechte universal sind. Ja, und dass wir von Rechten sprechen, die eben allen Menschen zustehen. Und zwar unabhängig davon, in welcher Kultur und in welcher Gesellschaft und in welcher Staatsform sie leben. Und gleichzeitig haben wir aber eben, Stichwort Diversität, auch glücklicherweise auf diesem Planeten eine sehr große kulturelle Diversität und auch eine religiöse Diversität. Und das ist natürlich dann für eine Menschenrechtsorganisation schon auch Gegenstand von internen Diskussionen und Verhandlungen. Wie unproblematisch ist es zum Beispiel, das Thema Diversität zu einem Schwerpunktthema zu machen? Oder wäre Amnesty nicht gut beraten, damit bei den sogenannten traditionellen Menschenrechtsthemen und menschenrechtlichen Schwerpunkten zu bleiben.
Dr. Joachim Lerchenmüller zur Schwierigkeit, Themenschwerpunkte in den globalen Kampagnen zu setzen. Soweit der erste Teil des Interviews in dieser Ausgabe rund um Aktivismus und Protest für die Demokratie. In einer zweiten Sendung wird das Interview dann fortgeführt. Hier geht es jetzt weiter mit Musik, und zwar Freedom von Pharrell Williams. Bis gleich bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk.
Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun.
Und Freedom. Wir nähern uns in der heutigen Sendung dem Thema Demokratie von vielen verschiedenen Seiten. Eben haben wir schon gehört, wie Pussy Riot ihre Freiheit aufs Spiel setzen, um sich für die Demokratie in ihrem Heimatland einzusetzen. Ich konnte mir die Gruppe live hier in Tübingen anschauen. Frontfrau Maria Aljochina sagte über ihre Europatour Folgendes. Es wird die Geschichte von unserer Entscheidung erzählt, nicht an der Seite zu stehen, sondern zu handeln. Und wie die Gruppe das umgesetzt hat, hört ihr jetzt.
Tage des Aufstands, Riot Days, so nennen Pussy Riot ihre Europatour. Und der Name ist Programm. Die Performance ist eine multimediale Melange aus Kundgebung, Protest und Konzert. Das feministische Kollektiv hat weltweit durch seine Kreml-kritischen Protestaktionen und künstlerischen Darbietungen die Schlagzeilen erobert. Geplant war die Tour schon seit Ende 2021, als der ursprüngliche Fokus noch war, auf die aktuelle Lage Russlands aufmerksam zu machen. Wie dort mit politisch Gefangenen umgegangen wird und wie es um die LGBTQ-Rechte steht. Dann griff Putins Armee am 24. Februar 2022 die Ukraine an. Nun liegt der Hauptfokus der Tour auf dem Krieg. Maria Aljochina ist langjähriges Mitglied des Kollektivs Pussy Riot und gilt als Staatsfeindin. Eigentlich sollte sich die 33-Jährige noch im Hausarrest befinden. Der Grund? Sie hatte zu Demonstrationen für den inhaftierten Kreml-Gegner Alexei Nawalny aufgerufen. Als die russischen Behörden ankündigten, den Hausarrest in einen Aufenthalt in einer Strafkolonie umzuwandeln, ergreift sie auf spektakuläre Art und Weise die Flucht. Verkleidet als Essenslieferantin gelang ihr die Flucht über die Hintertür ihrer Wohnung.
Das war die Idee meiner Lebensgefährtin. Sie hat einfach im russischen eBay die Uniform des Lieferdienstes Delivery Club gekauft.
Russian Courier Delivery Club.
Und hier steht sie nun im Tübinger Sudhaus auf der Bühne. Mit blondem, dünnen Kraushaar. Ihr zierlicher Körper gekleidet in einem weißen Kleid, sodass man sie mit einer Braut vergleichen könnte. Oder einem Engel. Wäre da nicht diese Wut und dieser Ernst in ihren Augen. Der Blick apathisch, geradeaus über die Köpfe des Publikums hinweg. Ein Engel, ja, aber keiner, der aus dem Himmel kommt.
zu ihrer Rechten, ebenfalls am Mikrofon, ein Neuzugang bei Pussy Riot, Olga Borisova. Einst russische Polizistin, die nun die Seiten gewechselt hat. In schwarz gekleidet, schwarzes Haar, blasse Haut, energische Bewegungen, entschlossen. Eine furchtlose Aura. Daneben im roten Spitzenkleid Anton Ponomarev. Er begleitet die Frauen diesen Abend mit ohrenbetäubend schrillen Saxophonklängen. Auch er trägt langes, krauses Haar. Eine Sonnenbrille mit gelben Gläsern verdeckt seine Augen. Und hinter der Technik Diana Burkott, die irgendwie alles macht. Sie regelt die Industrial Sounds am Synthesizer, bedient das Schlagzeug, nimmt auch mal das Mikro zur Hand. Dabei hängen ihr die wasserstoffblonden Strähnen permanent vor den Augen. Rote Lippen, blasse Haut, schwarzes Oversized-Shirt. Maria, Olga, Anton und Diana. Die Gesichter von Pussy Riot. Zu Beginn noch von Sturmhauben unkenntlich gemacht. Die Strickmasken sind mittlerweile ihr Markenzeichen. Heute Abend in Gelb und Blau, den Nationalfarben der Ukraine.
At this tour we stand with Ukraine. We are those Russians who are anti-terrible war which Putin started.
Pussy Riot erzählt auf zornige Art und Weise, ja beinahe schreiend im Sprechgesang ihre Geschichte. Die Stimmung bedrohlich, respekteinflößend, hitzig und die Stimmen so voller Wut. Im Hintergrund laufen Videos von ihren Protestaktionen auf dem Roten Platz, dem Punkgebet in der Christ-Erlöser-Kathedrale und dem darauf folgenden Prozess. Man sieht Bilder von willkürlichen Festnahmen all jener, die sich dem Regime zur Wehr setzen. Es sind gewaltvolle Szenen, die ganz bewusst ausgewählt wurden, um der Audienz die Augen zu öffnen. Pussy Riot erzählen von ihrer Haft im Arbeitslager, ihrem Hungerstreik, ihrem Feind Putin, ihrer Mission, dem Aufruf zur Revolution. Es gibt keine Gründe zur Heiterkeit, auch wenn die Texte des Punk-Kollektivs viel Sarkasmus und Spott über das russische Regime ausschütten. Als Zuschauerin nimmt man diese Momente der Songtexte dankend an, um einmal kurz hämisch lachen zu können und für einen kleinen Moment durchzuatmen. Bis einem dann wieder bewusst wird, Moment mal, diese Szenen, die da geschildert werden, die sind tatsächlich real. Butscha. Die Buchstaben des Orts, an dem im März 2022 die Russen ein Massaker unter der ukrainischen Zivilbevölkerung verübten, erscheint auf blutrotem Hintergrund. Kriegsszenen flackern auf. Das russische Z wird buchstäblich zum Hakenkreuz. Die beeindruckend, respekteinflößende Performance müssen die ZuschauerInnen erstmal sacken lassen. Pussy Riot lässt ein geflashtes, euphorisiertes und vielleicht auch ein wenig zähneknirschendes und nachdenkliches Publikum im Saal zurück. Für nicht absehbare Zeit werden Pussy Riot nicht nach Russland zurückkehren können. Sie sind, wie viele andere KritikerInnen Putins, verdammt zum Exil. Dennoch haben sie eine wichtige Botschaft im Gepäck. Russland wird frei sein.
Ja, wirklich eine beeindruckende Vorstellung und Persönlichkeiten. Aber Pussy Riot performen nicht nur auf Russisch, wie wir es eben gehört haben, sondern sie haben auch englische Songs released. Das klingt dann auch nochmal ein bisschen anders als ihr Konzert. Pussy Riot mit ihrem Song Panic Attack hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle.
Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung über Demokratie aktuell angelangt. An den Reglern saß Robin Nabor, Redaktion Ulrich Hegele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Unibibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei auf www.mikro-europa.de. Dort sind auch Quellenangaben zu den verwendeten Einspielern der Beiträge zu finden. Vom Mikrofon verabschiedet sich Pia Eschenbach. Tschüss und bis zur nächsten Sendung. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? Junkies, where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on. Till you're on this side.